Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Unser Thema heute ist die Lage in Gaza, die Strategie Israels und die Reaktionen in Europa und auch in Deutschland, wo Bundeskanzler Friedrich Merz neuerdings durch eine veränderte Rhetorik auffällt. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz, und mit mir sind heute hier
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, beschäftige mich dort mit der SPD, war aber vor kurzem in Israel, habe eine Reportage bei Haifa geschrieben und mich mit der deutschen Position zu Nahost in letzter Zeit beschäftigt.
Ulrich Gutmeier, ich arbeite in zwei Ressorts. Das eine ist die Kultur, da bin ich für das politische Buch verantwortlich seit jüngerer Zeit mit meiner Kollegin Nina Apin, die hier auch genannt werden soll. Zweitens aber auch in der Wochentaz, im politischen Teil der Wochentaz, wo wir immer wieder mit dem Thema natürlich konfrontiert sind und versuchen, möglichst ausgewogen, aber auch spezifisch dem Thema gerecht zu werden.
Und ich bin Lisa Schneider, eine Ostredakteurin im Auslandsressort, und ich war letztes Jahr als Vertretung in Jerusalem als Korrespondentin für Felix Wellisch, unseren damals in Elternzeit gehenden Korrespondenten.
Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Lisa, ich würde auch gerne mit dir gleich anfangen. Israel führt in Gaza ja eine neue Offensive durch und lässt jetzt nach fast 3 Monaten Unterbrechung zwar wieder Lebensmittellieferungen ins Land, aber viel zu wenig. Wie ist denn die Lage da?
Wenn ich mit unseren Gaza-Tagebuchautoren in Kontakt bin, die viel für uns vor Ort schreiben und deren Urteil ich auch vertraue und deren Berichten ich vertraue, dann ist, glaube ich, schon die allgemeine Stimmung einfach Verzweiflung dort, berechtigterweise. Du hast schon gesagt, es kommen seit 3 Monaten nur noch oder gar keine und jetzt langsam wieder Hilfsgüter in diesen Küstenstreifen. Die Menschen sind, ich denke, man kann schon definitiv sagen, unterversorgt. Gerade Kinder und Kranke sind betroffen. Und dadurch, dass die neue Offensive auch nach eigener Aussage des israelischen Militärs auf Bodengewinn bzw. auf Befreiung des Bodens von Hamas-Strukturen, damit aber auf Bodengewinn ausgelegt ist, wächst der Bereich, der eine No-Go-Zone ist für die Palästinenser im Gazastreifen. Und Times of Israel berichtet von 40% des Gebiets, das jetzt schon quasi nicht mehr betretbar ist. Das heißt, die 2 Millionen Menschen, die dort vor dem Krieg oder die dort immer noch leben, sind quasi auf 60% dieses Gebietes zusammengedrängt, und die sanitäre Situation ist fürchterlich. Die Versorgungslage mit Lebensmitteln ist fürchterlich. Die Platzsituation ist extrem angespannt. Wer Glück hat, lebt in einer Wohnung ohne Strom und Wasser. Wer Pech hat, lebt in einem Zelt auf Strand etc. Ich glaube, die humanitäre Lage ist wirklich ganz dramatisch.
Wie würdet ihr beiden das beschreiben, Uli und Stefan?
Also ich fand ganz eindrücklich, es gibt einen deutschen Sanitäter, Thorsten Schröer heißt der war neulich mal auch bei Markus Lanz. Das war ein sehr interessanter Auftritt, fand ich, der mehrmals da war, der auch Erfahrungen hatte, in Afghanistan waren, der im Kosovo war, und der hat so sehr kühl, sehr nüchtern beschrieben, was er da gesehen hat und wie die Lage ist. Er sagt, das ist, also erinnert so an Bilder von Dresden 45, das ist gewissermaßen, steht nicht mehr viel. Es gibt irgendwie, schlimm sind diese Waisenkinder, also die ihre Eltern verloren haben, die dann außerhalb dieser Familienstrukturen existieren, auf der Straße oder was da immer noch da ist. Und die Gesundheitssituation und Versorgungssituation ist, so wie Lisa es gerade gesagt hat, bedenklich, katastrophal, schlimm. Und er sagt also im Grunde dann für die Ärzte, die dort arbeiten in dem Krankenhaus und den Krankenhäusern, die es dann auch gibt, funktionsfähigerweise ist das so eine tägliche Triage. Das heißt, die müssen sich überlegen, wen kann man da behandeln und wen gibt man sowieso auf. Und das ist, so wie er das beschrieben hat, ziemlich apokalyptisches Szenario, was jetzt durch diese Ankündigung der israelischen Regierung, 75%, glaube ich, des Gazastreifens jetzt zu besetzen, nochmal verschärft wird. Und es gibt Zahlen, die ich jetzt nicht beurteilen kann, aber es gibt Leute, die sagen, also es gibt Zehntausende von Kleinkindern, die akut von Hunger und Hungertod bedroht sind. Ob das jetzt die korrekte Zahl ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe mich zuletzt vor allem befasst, wenn ich das auch ganz kurz das einwerfen darf, mir leuchtet das alles ein, Autobeschreibung, mich beschäftigt mit, weil wir es in der Zeitung hatten, mit dieser neuen Hilfsorganisation, die ja auch so ein bisschen dubios ist, wo kommt sie eigentlich her, wer will die haben, offensichtlich Trump und Netanyahu wollen die haben.
Muss man nochmal kurz sagen, das sind die, die jetzt die Nahrungsmittel verteilen
richtig,
sollen.
Genau, die sollen ab jetzt, ab glaube ich gestern, ab Montag, sind die offiziell dafür zuständig, das heißt die bestehenden Strukturen sollen das nicht mehr tun. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, wir hatten einen Text, den ich empfehlen kann, auch in der Wochentaz dazu, von Felix Wellisch, unserem Korrespondenten, dann ist es eine sehr dubiose Struktur. Man weiß gar nicht genau, unter welchen Prämissen die arbeitet. Es ist auch eine Stiftung, die in der Schweiz zugelassen ist. Es gibt da schon starke Zweifel dran, dass sie vernünftig A, praktisch das schaffen kann und B, ob das überhaupt sinnvoll ist, so einer Organisation das zu geben. Und der Chef hat auch direkt den Hut geworfen, schon wieder, glaube ich, am Montag, als es losgehen sollte. Also man sieht schon, da gibt es wirklich ein sehr großes Problem mit der Versorgung der Bevölkerung.
Genau, vielleicht sollten wir einmal noch kurz sagen, wir nehmen heute am Dienstagnachmittag auf, weil man, das ist ja alles sehr volatil, man weiß ja nicht genau, was passiert, bis der Podcast hier dann online geht. Lisa, du wolltest noch was sagen.
Genau, auch zur Versorgungslage. Jetzt hast du das gerade schon angesprochen, die Gaza Humanitarian Foundation, die diese Hilfslieferungsverteilungen übernehmen soll. Du hast, wie richtig gesagt, das ist alles ein bisschen dubios. Es gab eine Recherche von der New York Times mittlerweile, die auch, glaube ich, es stand, glaube ich, in dieser Recherche, die beschreibt, dass diese Registrierung gar nicht in der Schweiz tatsächlich ist, sondern nur in den USA. Und Jake Wood, der CEO, ist eigentlich sehr erfahren in der Katastrophenhilfe, ist ein Veteran, ich glaube der Marines. Rubicon heißt diese Organisation, die er leitet, die mit Veteranen Katastrophenschutz betreibt. Also eigentlich diese Situation, Hilfe zu leisten in einem Gebiet, das ganz fürchterlich betroffen ist von nicht nur Krieg, sondern auch Naturkatastrophen, der sich da eigentlich sehr gut auskennt. Und er ist zurückgetreten, weil er meinte, mit humanitären Grundsätzen oder mit seinen humanitären Grundsätzen ließe sich das nicht vereinen, was da passiert. Und ich glaube, es ist recht schwierig, da durchzublicken. Es gab einen Kommentar von Yair Lapid aus der israelischen Opposition, der das so beschrieben hat, dass es eine Shell Company der israelischen Regierung sei, dass die quasi an ihren eigenen Rechtsextremen in der Regierung vorbei versuchen, wieder einzusteigen mit den Hilfslieferungen, weil die auch den immensen Druck vor allem der USA spüren. Das ist jetzt sein Kommentar, das kann ich nicht belegen. Aber dieser Eindruck, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, der bleibt, denke ich. Und wenn man dann aber noch mal einen Schritt zurückgeht, ist es auch verständlich, dass man die Hilfslieferungen, wie sie bisher abgelaufen sind, so nicht weiter vielleicht aufrechterhalten konnte oder sollte. Es gab immer wieder diese Berichte, dass entweder die Hamas oder andere Gruppen, einfach mafiöse Strukturen, diese Lieferungen kapern. Es gab diese Videos, dass da junge Männer mit Waffen auf diesen sich bewegenden LKWs sitzen. Es ist alles wahnsinnig schwer nachzuvollziehen von hier und es rechtfertigt auf keinen Fall, dass man einer gesamten Bevölkerung eines eingeschlossenen Gebietes diese Hilfsgüter entzieht. Aber es ist richtig, dass so wie es bisher war, hat es nicht funktioniert. Und die Frage ist jetzt, wo geht man da weiterhin? Und den Turn, den es jetzt genommen hat, finde ich auch falsch. Aber irgendwas muss passieren. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die internationale Gemeinschaft viel mehr rein müsste, viel mehr aktiv sein müsste. Und wenn ich das noch kurz anschließen darf, die beiden Sicherheitsfirmen, die diese Hilfslieferungsverteilung schützen sollen jetzt im Gazastreifen, die sind schon bekannt. Das sind dieselben, die die Kontrolle im Nezarim-Korridor übernommen haben während der Waffenruhe, vor mittlerweile 4 Monaten. Und quasi diese Initiative damals, dass man sagt, man versucht mit den Kataris, mit den Ägyptern, mit amerikanischen privaten Sicherheitsfirmen eine Möglichkeit zu finden, die Palästinenser zu kontrollieren, wenn sie wieder in den Norden gehen, das aber möglich zu machen, dass sie wieder in den Norden gehen. Ich finde, es war ein Beispiel davon, wie auch Intervention der internationalen Gemeinschaft und auch Engagement Dinge auch bewegen kann. Und es müsste viel mehr da passieren und kommen.
Ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, was das Ziel dieser israelischen Intervention in Gaza ist. Also es gibt ja durchaus Äußerungen, zum Beispiel von Smotrich, von dem israelischen Finanzminister, der zu dem rechtsradikalen Teil dieser Regierung gehört, der sagt, also es wäre nicht mehr damit getan, Hamas zu besiegen, was ja Netanyahus Wording ist, sondern es würde darum gehen, Gaza eigentlich zu zerstören. Und die Frage ist, ob diese Hungerpolitik, die Israel verfolgt in Gaza, nicht doch das Ziel hat einer ethnischen Säuberung. Das heißt, die Situation für die palästinensische Zivilbevölkerung so unerträglich zu machen, dass es, und das will, glaube ich, der rechtsradikale Teil, also mit Sicherheit, sagen Sie ja selbst, die dazu motivieren, im Grunde genommen Gaza von Palästinensern zu säubern. Und das ist natürlich mit das ist nicht mehr gedeckt durch irgendeine Form von legitimem Kriegsziel. Das ist ein Kriegsverbrechen. Und es gibt zumindest starke Indizien dafür, dass das sozusagen die Agenda der israelischen Regierung ist, zumindest als Möglichkeit. Und ich glaube, dass man da, also ich halte es für richtig, Lisa, zu sagen, man muss sich jetzt fragen, welche Organisationen können wann welche Hilfe leisten, weil das ja einfach ein pressierendes, drängendes, jetzt pressierendes Problem ist, was man nicht durch mittelfristige Überlegungen oder so lösen kann. Aber ich glaube, man muss auch diese politische Frage stellen, braucht man irgendwie Druck, welchen Hebel hat man auf die israelische Regierung? Diese Politik, die Netanyahu befördert hat durch den Bruch des Waffenstillstands, was kann man da tun? Und ich glaube, das sind nicht nur solche Hilfslieferungen, sondern man muss auch über politischen Druck sprechen. Das passiert ja zum Glück auch endlich im Westen.
Du hast gerade Indizien gesagt zu den Plänen der Israelis. Ich glaube, seit dieser Woche muss man das gar nicht mehr so sagen, sondern Netanyahu selber hat die Kriegsziele aktualisiert. Davor waren die Kriegsziele Zerstörung der Hamas und Rückholung der Geiseln. Und jetzt ist der Punkt dazu gekommen, dass der Trump-Plan umgesetzt wird. Und das entspricht einer, wie du sagst, ethnischen Säuberung oder einer Vertreibung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit aus diesem Küstenstreifen. Und du hast völlig recht, dass es da eigentlich mehr Druck geben müsste. Ich glaube aber trotzdem, dass in der akuten Situation, in der die Menschen in Gaza jetzt sind, ne, man verhandelt und man baut Druck auf und es dauert alles. Und trotzdem, wenn ich telefoniere dann mit den Leuten, die dort für uns schreiben und höre, was sie mir so erzählen, dann denke ich, es ist trotzdem nötig, auch separat davon wirklich zu agieren on the ground. Politischer Druck ist eine Ebene und die andere Ebene ist aber zu sagen, wir gehen da rein, wir helfen den Menschen. Und in Anbetracht dessen, ich verstehe diese Kritik an dem Gaza Humanitarian Foundation und auch wie diese Verteilungen laufen. Das wird ja immer klarer, dass die Leute da sehr weit laufen müssen in ein abgesperrtes Gebiet hinein, dass sie diese kiloschweren Hilfsgüter dann auf ihrem Rücken oder auf ihren Händen da raustragen müssen, dass das alles ganz fürchterlich ist. Das sehe ich auch, aber es ist auch trotzdem so, dass sie dort immerhin Güter bekommen. Und auf dem Standard, wo wir jetzt sind, muss man sich ja quasi über alles freuen.
Ja, zumal ja, glaube ich, jetzt schon wieder drüber gesprochen wurde, ich glaube seitens Netanyahu, dass es überhaupt nur einen Verteilpunkt geben soll, was natürlich ein Irrsinn ist ja in so einem großen Gebiet. Aber im Grunde würde ich dir da recht geben. Mit diesen Fragen, ja, was wollen die denn da? Das finde ich jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich Netanyahu ist ja auch ein Meister drin, der politischen Rhetorik uns mal so und mal so zu wenden, dass man sozusagen in Anbetracht der Äußerungen von diesen Rechtsextremen auf die Idee kommen kann, dass das jetzt das Ziel Israels sozusagen als Regierung gerade ist. Auf die Idee kann man natürlich kommen, aber die Frage ist schon sozusagen nach hinter den Kulissen, welche Machtverhältnisse da jetzt am Ende auch herrschen. Ich meine, Netanyahu ist auch ein Opportunist und dass diese Rechten das wollen, das haben sie schon vor einem vor einem Jahr gesagt. Da sind die ersten radikalen Siedlervertreter aufgetreten und haben gesagt, jetzt ist doch ein super Moment, jetzt können wir den Gazastreifen wieder besiedeln. Das machen wir jetzt wie im Westjordanland. Das ist völlig klar. Aber über diese Motive da zu spekulieren, muss man halt sagen, es bleibt erstmal eine Spekulation. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lisa, aber finde ich schwer zu sagen, was wollen die da jetzt? Zumal ja das Hauptziel meiner Ansicht nach von Netanyahu ist einfach, an der Macht zu bleiben. Also das ist das Hauptziel. Das muss man immer im Hinterkopf haben, dass der ja nicht als so ein völlig interesseloser Politiker da einen Plan verfolgt, sondern es geht ihm erstmal um seine eigene Position, die natürlich stark gefährdet ist. Wissen alle in Israel, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann kann auch seine Ära endgültig zu Ende gehen. Das ist auch nicht unwahrscheinlich.
Das ist richtig. Das ist bekannt, glaube ich, mit Netanyahu, dass der da pro domo arbeitet in dieser Frage. Aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied, ob jetzt irgendwelche rechtsradikalen Politiker von Fantasien äußern über die jüdische Besiedlung von Gaza oder ob man jetzt eben doch seit anderthalb Jahren oder vielleicht sogar schon länger eine Politik hat, die ja doch eine militärische Intervention hat, die immer doch mit diesem auf dieses Szenario hinarbeitet. Und das ist ein Unterschied. Und insofern, ich würde auch nicht sagen, dass die Sache, also mein Eindruck ist nicht, dass das sozusagen dem strategischen ausgeklügelten Plan folgt von Netanyahu. Das ist situativ, ganz bestimmt vieles. Aber das ist die Option, auf die sich diese Militärintervention von Israels Seite hinbewegt. Und das ist wirklich erschütternd.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch so, dass die Opposition sich ja relativ zurückgehalten hat, das erste Jahr von diesem Krieg. Und jetzt doch sehr starke Worte auch dafür gefunden werden, seit dieser neuerlichen Operation. Das sind ja viele verschiedene Schritte jetzt gewesen, verschiedene Operationen. Diese neue Operation, habe ich das Gefühl, war ja auch in der Knesset, ging es ja jetzt kürzlich sehr hart zur Sache, hat die Opposition genau diesen Punkt ja gemacht. Dass also spätestens jetzt mit dieser Operation das nicht von der Hand zu weisen ist, dass das der Plan sein könnte und dass man sich dagegen ausspricht.
Ich glaube, um das zu unterstützen, ich glaube, es war so, als ich in Israel war, hieß es, dass also erstmals doch ein großer Teil der Reservisten, die dann einberufen werden für den Krieg in Gaza, irgendwie Gründe finden, nicht zur Armee zu gehen und diesen Dienst faktisch verweigern, weil sie dann, also jetzt nicht aus politischen Gründen, aber anderen sagen, ja, ich muss arbeiten, viel Familie, ich bin krank, weiß der Kuckuck. Also 50%, die dann, was so in dieser Massivität zum ersten Mal, also einmalig ist für das israelische Militär. Und das ist auch ein Hinweis darauf, wie du sagst, dass dieser, ja, so eine Art hinhaltender, passiver Widerstand, Mangel an Begeisterung für diesen Krieg in Israel, glaube ich, zunimmt.
Es ist ja nicht so, dass es diesen passiven Entzug gibt, sondern es gab ja jetzt vor ein, zwei Monaten ja auch nochmal so eine Initiative von Luftwaffenleuten, die auch ziemlich brutal beantwortet wurde vom entsprechenden Minister, die schmeißen wir alle raus. Also das hat jetzt schon nochmal eine neue Fahrt aufgenommen, ne? Dass Leute jetzt auch dezidiert sagen, also bei dieser Phase, bei dieser Art von Kriegführung machen wir nicht mehr mit.
Ich denke, man merkt auch, und es merken immer mehr Leute in Israel, es sagen immer mehr Militäranalysten, dass die Strategie, die das israelische Militär, die israelische Regierung bisher gefahren haben, dass sie die beiden vorher ausgegebenen Kriegsziele damit nicht erreicht haben. Und zwar nicht mal in die Nähe dessen gekommen.
Das eine ist Zerschlagung der Hamas und das andere?
Das war die Befreiung der Geiseln. Und am Ende, die Geiseln sind zum allergrößten Großteil durch Verhandlungen, also durch Diplomatie, durch Deals freigekommen. Natürlich kann man argumentieren, dass die Deals zustande kamen, weil der militärische Druck so hoch war, aber in Anbetracht des Timings jeweils dieser Waffenruhe-Geisel-Deals würde ich das jetzt vielleicht auch anzweifeln. Es gab ja unter anderem keinen Deal, als die Rafah-Offensive bevorstand, obwohl man da von wirklich so einem Maximalpunkt militärischen Drucks im vergangenen Jahr sprechen kann. Stattdessen hatte es, denke ich, sehr viel mehr zu tun mit der Amtseinführung von neuem US-Präsidenten Donald Trump. Aber um zurückzukehren zu der Kriegsstrategie, ich schreibe das ja auch permanent in der Taz, weil ich das so wahnsinnig auffällig finde. Die Strategie ist, dass sie in Gebiete reingehen, unterstützt durch Luftangriffe, dass sie dort gegen Hamas-Leute auf dem Boden kämpfen mit ihren Bodentruppen und dass sie sich dann wieder zurückziehen. Was A zum Ergebnis hat, dass man diese großflächige Zerstörung hat, weil du sehr viele Kämpfe an bestimmten Orten hast. Dann gibt es einen Rückzug und man geht aber später wieder rein. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Shujaya, ein Viertel in Gaza-Stadt, wo der mittlerweile 6. Hamas-Kommandeur das Bataillon führt, zumindest erklärt es das israelische Militär so. Und das bedeutet, sie haben 5 von denen getötet und der 6. ist halt jetzt auch wieder da. Und so drehen sie sich im Kreis, in aller Ehrlichkeit. Und die Verluste unter Soldaten sind sehr hoch. Ich habe gestern mit einer Kollegin aus der Taz gesprochen, die privat in Israel war vor kurzem, und sie hat mir erzählt, dass zum ersten Mal in ihrer Wahrnehmung sieht man versehrte Menschen auf den Straßen von Tel Aviv. Also Leute, Soldaten, die entweder in Gaza oder eventuell auch im Libanon verwundet worden sind. Und das ist alles, glaube ich, sehr neu und in dieser Massivität auch bisher nie vorgekommen. Und die Belastung für die israelische Gesellschaft ist hoch. Die Belastung für die Palästinenser in Gaza ist natürlich nochmal ungleich höher. Und das Ergebnis, und das hat man auch in der Waffenruhe gesehen, ist wirklich mau. Die Waffenruhe beginnt und die Hamas steht wieder da. Es funktioniert, und auch die neuesten Zahlen zu den Tunneln. Gestern in der Times of Israel habe ich gelesen, 25% seien zerstört. Und das nach 18 Monaten und das nach dieser massiven Kriegsführung und das nachdem es schon Strafbefehle vom Internationalen Strafgerichtshof gibt und so weiter und so fort. Und man fragt sich immer, wie wollen sie da noch massiver reingehen? Wie wollen sie das noch erreichen? Und ich weiß es nicht. Und ich denke, ehrlich gesagt, die wissen es selber auch nicht. Weder der neue IDF-Chef noch Netanyahu.
Aber ich würde eins noch ergänzen. Ich gebe dir recht. Dieses Kriegsziel der Geiselbefreiung, das haben die Angehörigen schon seit sehr langer Zeit bezweifelt, weil diese Art von Kriegsführung eben nicht dazu angetan war, diese Geiseln zu befreien. Das ist ja einer der stärksten Kritikpunkte eigentlich der Opposition in Israel seit vielen, vielen Monaten, dass die Kriegsführung bis jetzt auch, wie ich schon sagte, eben das nicht leisten kann und es auch offensichtlich ist, dass es nicht geleistet werden kann. Deswegen die Opposition ja immer gefragt hat, also welchen Krieg führen wir da eigentlich gerade und können wir diese Kriegsziele überhaupt ernst nehmen?
Ja, und ich erinnere mich, wenn ich ganz kurz das noch sagen darf, dass ich meine, es war Nama Levi, eine von den Observer, Female Observer Soldatinnen, die befreit worden sind, relativ zu Beginn dieses Geiseldeals. Das Letzte, die gesagt hat vor kurzem, sie hatte am meisten Angst vor den israelischen Luftangriffen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn man zu Edan Alexander weitergeht, der jetzt freikam durch diesen Trump-Deal, der hat wohl was Ähnliches gesagt. Ne? Ich habe nicht persönlich mit den beiden gesprochen, aber das ist das, was ich in israelischen Medien sehe und lese. Und das sagt einem ja auch einiges.
Also die israelische Opposition. Als ich da war, war ich auf einer dieser samstäglichen Demonstrationen in Tel Aviv. Das sind Anti-Netanyahu-Demonstrationen, also ein Flaggenmeer, israelisches Flaggenmeer. Nach 5 Minuten wird als erstes die Nationalhymne gesungen. Das ist also eine sehr staatsloyale Opposition, die da sich äußert. Und der Hauptpunkt sind die Geiseln. Also dann gibt es einen Redner aus einem Kibbutz, das damals auch vom 7. Oktober überfallen wurde. Und Gaza spielt auch eine Rolle, aber eine sehr kleine für die israelische Opposition, das muss man so sagen. Es gibt zwar Leute, die das thematisieren, aber die sind marginal eigentlich nach wie vor. Und das hauptsächliche Thema der israelischen Opposition gegen Netanyahu, die Hauptkritik ist, dass er nicht geschafft hat, die Geiseln zurück nach Israel zu bekommen. Und das ist eine Perspektive, das ist, glaube ich, die Perspektive der israelischen Opposition. Und ich glaube, wir sollten uns aber, oder sagen wir mal, der Westen oder die EU oder Deutschland sollte sich, glaube ich, darüber Gedanken machen, wie kann man diese in vielerlei Hinsicht fatale militärische Intervention versuchen zu beenden. Weil ich glaube, dieses Ziel, was du hast gerade beschrieben, Lisa, auch an den eigenen Zielen gemessen, ja, die Zerstörung der militärischen Struktur der Hamas, sie kommen auch nach 1,5 Jahren nicht weiter, ja, produzieren aber sehr viele zivile Opfer. Und das ist einfach auch für Israel letztlich eine Sackgasse.
Sie produzieren sicherlich auch viele Opfer unter den Kämpfern, ne? Also ich glaube schon, dass da auch die Zahlen ziemlich hoch sind. Aber die Sache ist halt, dass man nicht der Organisation in ihren Strukturen beikommt, weil die so tief eingegraben sind, weil man immer noch jemand anders findet, der eben der 6. Kommandeur des Shujaya-Bataillons werden möchte und so weiter und so fort. Und das ist auch immer einer meiner Hauptkritikpunkte, die Gebiete, in die die Leute geschickt werden, jetzt nach Al-Mawasi, das sind Gebiete, da war die israelische Armee mit Bodentruppen noch nie drin. Marwazi ist ein Premium-Beispiel, weil dort Mohammed Deif getötet worden ist. Sehr wichtiger Hamas-Kader. Und diese Bewegung der Leute immer wieder hinein in Orte, die noch in Hamas-Hand sind oder in der Hand mittlerweile, glaube ich, auch bewaffneter, mafiöser Gruppen, das produziert einfach das Gegenteil.
Ich würde trotzdem einmal noch interessieren, weil im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr unterschiedlicher Ansicht, aber ihr habt es nicht so ganz genau formuliert. Also Uli, du hast ja gesagt, es ist nicht so richtig klar, was Netanyahu will, außer an der Macht zu bleiben. Und Lisa, du hast ja gesagt, es gibt schon diese neuen Ziele. Also 75% des Gebiets einzunehmen vom Gazastreifen und dieses offen zu formulieren, der Trump-Plan ist richtig, der ja von der Riviera des Nahen Ostens ohne Palästinenser redet. Also wer dieses Video einmal gesehen hat, da denkt man ja wirklich Wahnsinn. Was ist denn? Was würdest du denn sagen, Lisa? Was ist das genaue Ziel, was da jetzt passieren soll?
Bis zu diesem Montag hätte ich Uli noch völlig zugestimmt, weil die Rechten in der Regierung, die sitzen zwar in der Regierung, aber man muss auch ehrlich sagen, die treiben Netanyahu vor sich her, aber sie sind auch seine Handlanger. Ne? Das sind nicht die Entscheidungen treffen in diesem Laden. Aber seit Anfang dieser Woche, seit dieser Aktualisierung, seit dem Bekenntnis von Netanyahu zu diesem Trump-Plan als offizielles Kriegsziel, habe ich meine Meinung in diesem Sinne auch revidiert. Und es heißt nicht unbedingt, dass es so kommen wird. Und man sieht ja auch jetzt, dass der internationale Druck schon wächst, dass zumindest die Worte der Verurteilung viel deutlicher werden langsam. Es muss nicht heißen, dass das so kommen wird. Und es gibt sicherlich in Netanyahus Trickkiste noch irgendeinen Trick, um da wieder rauszukommen. Aber diese Zielsetzung, die würde ich seit dieser Woche schon auch so benennen.
Da gebe ich dir recht, aber das Letzte, was du gesagt hast, ist genau der Punkt. Es kann auch sein, dass in der Woche dieses Ziel wieder vom Tisch geräumt wird und so getan wird, als hätte man es nie gesagt. Also ich wollte nur diesen Zweifel einmal noch angemeldet haben, dass man es wirklich nicht so genau weiß, aber im Grunde gebe ich dir recht. Ich hätte aber gerne noch eine Anmerkung, diese Einschätzung, und da bin ich auch gespannt drauf, was du sagst, Lisa, über die Opposition, dass Gaza gar keine Rolle spielt, sondern nur die eigenen Geiseln oder nur am Rande. Das muss ich sagen, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich war auf Demonstrationen vor dem Krieg und da war das so, dass die Linken das immer inkriminiert haben. Die haben gesagt, also die Linken unter diesen vielen liberalen Demonstrantinnen und Demonstranten, die haben gesagt, ihr könnt euch nicht immer auf Demokratie berufen, ihr müsst dann auch über das Faktum der Besatzung reden und über Diskriminierung und so weiter und so fort. Und im Laufe dieser Demonstrationswelle, bevor der Krieg ausbrach, hat sich das auch durchaus in den Mainstream dieser Demos durchgesetzt. Und ich würde jetzt auch während des Krieges sagen, es gibt schon starke Stimmen innerhalb der Opposition, denen es jetzt nicht nur um die eigenen Geiseln geht, sondern die ganz klar mit humanitären, demokratischen Maßstäben herangehen und sagen, so wie dieser Krieg geführt wird, geht es einfach nicht.
Ja, das gibt's. Es gibt Haaretz als Medium, die das immer thematisieren. Es gibt einzelne politische Gruppen, es gibt bei dieser Demo auch Gruppen, aber wie gesagt, das ist ein kleiner Teil. Es ist ein wachsender Teil, glaube ich, weil, also das, ich glaube, da gibt dir recht, Uli, das war mein Eindruck auch, dass also in einem sehr bescheidenen Maße das Bewusstsein darüber, dass da was in Gaza passiert, langsam in Teilen der politischen Linken, würde ich sagen, wirklich an Präsenz gewinnt. Aber es ist nach wie vor, das war wirklich mein starker Eindruck, das war mir auch neu so, der Fokus ist ganz und gar auf die Geiseln.
Ja gut, ist auch nachvollziehbar, aber ich würde mich dann schon auf Zahlen auch mal stützen wollen. Und wenn du dir anguckst, wie die, ganz abgesehen von der Linken, wie die Zustimmungsraten für Netanyahu sind, die sind sehr, sehr schlecht. Und es ist eine deutliche Mehrheit der Israelis, will den Mann eigentlich loshaben. Und das finde ich schon ein Indiz dafür, dass da was im Gange ist. Ja.
Das hat man allerdings schon öfter gehört. Die Mehrheit der Israelis will Netanyahu loswerden.
Aber Lisa, wie siehst du das denn? Nee, Moment mal, aber das möchte ich noch mal einhaken hier. Es gibt jetzt, es gab hier keine Wahlen. Also ich finde es einfach mal so vom Tisch zu wischen. Gut, man kann auch sagen, Meinungsumfragen, who cares? Aber das ist konsistentes Bild. Ich weiß nicht, mich würde dein Blick darauf interessieren, Lisa. Also siehst du das auch so, das ist alles Quatsch, die unterstützen denn alle, interessieren sich nur für Geiseln, Gaza ist ihnen wurscht? Ich glaube nicht.
Also ich habe das so, Uli, glaube ich, das war ein Missverständnis. Das habe ich so nicht gesagt. Mein Eindruck war, dass der Fokus wirklich auf Netanyahu, man mag Netanyahu nicht, man lehnt den ab, auch wegen des Krieges, wegen der Geiseln. Aber die Leute, die sich wirklich für Gaza interessieren, ist eine wirkliche Minderheit.
Ja, aber das ist jetzt gefühlt. Es gibt so, keine Umfrage.
Jetzt mal Lisa, bitte, meine Herren.
Danke.
Eben, Lisa.
Ich glaube, es ist eine sehr grundsätzliche Frage. Die Linie daran, ob man links ist in Israel, verläuft ja eigentlich nur an der Frage, wie steht man zu den Palästinensern? Das, glaube ich, kann man schon so grob zusammenfassen. Andere Themen, die hier sehr wichtig sind, irgendwie LGBTQ-Rechte und so weiter, das ist, glaube ich, sehr viel weniger relevant. Was ich auch völlig verstehe, ne? Und mein Blick ist, glaube ich, sehr geprägt durch Jerusalem. Und es ist in Jerusalem einfach, zumindest in der Zeit, in der ich regelmäßig dort war, ist es recht normal, dass man morgens aufwacht und dann kriegt man News, dass es eine Messerstecherei gab irgendwo an der Bushaltestelle und so weiter und so fort. Dieses gegenseitige Misstrauen, das die beiden Seiten aneinander haben, ist massiv, ist seit dem 7. Oktober sicherlich noch viel massiver geworden. Und ich glaube, der Denkfehler ist oft zu sagen, dass die Leute, die jetzt auch mit den Bildern der Kinder in Gaza demonstrieren gehen, dass die für einen palästinensischen Staat sind. So, das ist der erste Denkfehler. Und der andere Denkfehler ist aber auch zu sagen, dass die schweigende Mehrheit, die zu gar keinen Protesten geht, mit all dem einverstanden ist, was dort passiert. Und wenn ich in mein Umfeld in Jerusalem schaue, das sich sehr zusammensetzt aus Journalisten von Times of Israel und auch von der J-Post, weil das einfach die Kontakte sind, die ich dort habe, dann merkt man das oft in privaten Gesprächen. Natürlich sehen die, was dort passiert und die finden das auch schrecklich. Und andererseits erinnern sie aber sich, was passiert ist auf ihrer Seite der Grenze am 7. Oktober und mit welcher Brutalität auch weiterhin argumentiert wird auf Seiten dieser bewaffneten palästinensischen Gruppen. Und diese Unversöhnlichkeit, die auf beiden Seiten in auch zum Teil verständlicher Atmosphäre oder aus dieser Atmosphäre verständlicherweise gewachsen ist, das ist ein großes Problem. Und ich würde aber daraus, wie gesagt, nicht ableiten, dass der Großteil der Israelis einverstanden ist mit dem, was passiert.
Nee. Das glaube ich auch nicht. Einverstanden, das habe ich auch nicht gesagt, sondern man kann in Israel sehr gut weggucken über das, was in der Westbank passiert, auch seit anderthalb Jahren passiert, an wirklichen miserablen Entwicklungen. Und man kann auch darüber hinweggucken, was in Gaza passiert. Das bedeutet nicht, dass Netanyahu im Moment, glaube ich, ein populärer Politiker ist in Israel.
Vielleicht machen wir hier mal einen kleinen Cut und wenden uns mal Europa und der EU zu und dann auch Deutschland und dem Umgang mit dem Ganzen. Es ist ja in den letzten Tagen irgendwie, ich meine, Lisa, du hast gesagt, du hast deine Meinung revidiert. In der EU und auch selbst in Deutschland sieht man, dass sich da was verschiebt. Also wir hatten diese Initiative von Großbritannien, Kanada und Frankreich, die gefordert haben, irgendwie dass Israel mit der Offensive aufhören muss und humanitäre Hilfe zulassen muss und ansonsten mit irgendwelchen Maßnahmen gedroht haben. Und dann haben wir eine Mehrheit von EU-Mitgliedstaaten, die dafür gestimmt haben, dass dieses Assoziierungsabkommen, ich wusste genau, ich kriege das nicht glatt über die Lippen, egal, ihr wisst, was ich meine, dass das überprüft werden soll. Und dieses Abkommen verlangt eben, dass die Menschenrechte gewahrt bleiben. Ist das alles nur Rhetorik oder passiert da jetzt wirklich was? Wie seht ihr das?
Beides. Also ich würde sagen beides, weil also es passiert in, also die EU, das ist, glaube ich, wirklich ein Hebel. Dieses Assoziierungsabkommen, das verschafft Israel bestimmte Vorteile, ökonomische Vorteile beim Handel. Und das ist ein wichtiger Punkt für Israel, weil die EU der größte Handelspartner von Israel ist. Und das 17, das hat es auch noch nicht gegeben in der Geschichte der EU, dass also so viele 17 Staaten gesagt haben, also jetzt reicht's, wir wollen das jetzt überprüfen. Jetzt liegt das aber, glaube ich, bei der Europäischen Kommission. Und da liegt es erstmal rum und da hängt es jetzt vom Enthusiasmus der Europäischen Kommission ab, wie schnell man denn die Frage klärt, ob denn wohl Menschenrechte im Moment in Israel von Israel verletzt werden. Und Deutschland, also Wadefuhl, hat ja gesagt, nein, wir sind dagegen. Das ist die klassische deutsche Rolle in der EU, immer zu sagen, die sind so eine Art Bodyguard von Israel, politisch
also der Wadefuhl
gesehen.
Muss man vielleicht nochmal sagen, Johann Wadefuhl, der deutsche neue deutsche Außenminister von der CDU.
Genau, ja, das ist die klassische deutsche Rolle. Deutschland ist immer sozusagen blockiert, immer wenn irgendwie Irland oder Schweden oder Spanien sagen, wir müssen aber doch jetzt mal was machen mit der Besatzung oder so, sagt Deutschland immer nein. Also ich glaube, es ist ganz langsam kommt was in Bewegung und das wäre auch etwas, was, glaube ich, Israel wirklich, das wäre noch keine Sanktion in dem Sinne, das wäre nur sozusagen die Aussetzung einer privilegierten Handelsbeziehung. Das würde aber hätte Auswirkungen. Das ist sozusagen ein Mittel, was mehr als eine diplomatische Protestnote ist. Aber dass die EU das auch tut, das steht, glaube ich, in den Sternen. Das Zweite, was du angesprochen hast, Kanada, Frankreich, Großbritannien, auch interessant, da kommt auch das Wort Sanktionen vor in diesem Paper, was auch Keir Starmer unterschrieben hat, der eigentlich sehr pro-israelisch ansonsten agiert. Und auch Großbritannien überprüft jetzt die Handelsbeziehungen mit Israel. Das heißt, das ist was, was vor ein paar Monaten eigentlich noch unvorstellbar gewesen wäre, dass solche Akteure, EU, Großbritannien, überhaupt über sowas nachdenken. Das ist neu.
Die Frage ist immer, was bringt es on the ground tatsächlich? Und das ist die Frage, die ich mir da ganz stark stelle. Natürlich ist die EU ein großer Handelspartner. Ich könnte dir aber aus dem Kopf nicht sagen, für welche Güter und also wie zielgenau solche Sanktionen sein können, wie zielgenau solche Maßnahmen tatsächlich die Entscheidungsfraktionen in Israel treffen, das ist, finde ich, eine große Frage. Das heißt ja immer diese Diskussion bei Russland, oder hattest das bei Syrien etc. Mein Eindruck ist immer, man hat sehr lange geschlafen. Diese Regierung ist ja nicht seit dem 7. Oktober 23 im Amt, sondern seit November 22. Von Anfang an saßen da diese Extremrechten mit in der Regierung. Es gab auch davor schon immer, also es gab in dieser Zeit vor dem 7. Oktober diplomatische Zusammenstöße. Man hat Leute wie Urit Stock, die Siedlungsministerin in dieser Regierung, die ja völlig offen sagen, was sie da im Westjordanland alles so planen und veranstalten. Du hattest einen massiven Ausbau der Siedlungen auch schon vor dem 7. Oktober und es ist einfach immer nichts passiert. Und ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass man grundsätzlich die Handelsbeziehungen schon damals hätte überdenken sollen. So, das möchte ich nicht sagen. Aber die Sanktionen, die es unter Biden gab, gegen Vertreter dieser Siedlungsbewegung, das zum Beispiel ist ein Element, das hätte man auch 2022 im November schon beginnen können. Und die Sache ist immer, Israel als Staat ist eine Sache, Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland, das gehört zwar zusammen, aber es ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Man muss nicht den Staat Israel, deswegen das ist ja auch immer die Schwierigkeit, die ich habe mit der BDS-Bewegung. Geht man auf den Staat Israel oder geht man auf das, was dieser Staat im Westjordanland veranstaltet? Und diese ganzen Tools hat man nicht genutzt. Man hat das alles so durchlaufen lassen und jetzt ist man eben an einem Punkt, wo man in eine grundsätzlichere Ebene geht. Und ich frage mich immer, hätte es so weit kommen müssen?
Ja, hypothetische Frage, hätte es soweit kommen müssen. Also auf jeden Fall ist das die Bigotterie des Westens. Ich glaube, das ist auch in Staaten im globalen Süden wird das teilweise so gesehen, dass es eben hier doppeltes Maß gibt, dass die westlichen Staaten bei Israel sagen, na ja, Besatzung, schwierig, aber. Und da, ich meine, die USA sind der größte Waffenlieferant für Israel. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant, erst mit sehr weitem Abstand zu den USA. Und ich glaube, man hätte viel früher, also diese deutsche Position, immer zu sagen Nein in der EU, immer alles zu blockieren. Das ging ja so weit, ich erinnere mich daran, es gab mal eine Initiative, dass man Produkte von jüdischen Siedlern in der Westbank, also Orangen, dass man die, wenn die in der EU verkauft werden, dass man die kennzeichnet, wo die herkommen. Dass es keine israelischen Orangen sind, sondern aus der Westbank. Da hat Deutschland gesagt, nein, das in der EU, das wollen wir nicht. Und es gab hier verschiedene Zeitungen, die gesagt haben, also schon die Forderung ist antisemitisch. Also dieses diskursive Klima, glaube ich, gehört hoffentlich der Vergangenheit an. Das heißt, man kann sich jetzt ernsthaft mit der Frage beschäftigen, was sind die Tools, was kann man mit welchen Werkzeugen vielleicht erreichen? Das ist ein komplexes Thema, Sanktionen. Du hast es angesprochen, Lisa. Also das ist, Sanktionen sind ja oft eben auch nach innen politisch gesprochen. Ja, also es gibt ein skandalöses Ereignis irgendwo und man zur Befriedigung der eigenen aufgeregten Öffentlichkeit sagt man, ja, wir machen jetzt eine Sanktion, die dann da ist und nicht funktioniert, was macht man dann? Also das berühmteste Beispiel ist Kuba. Ja, also die USA boykottieren, sanktionieren Kuba seit 66 Jahren ohne den gewünschten Erfolg aus amerikanischer Perspektive. Also man muss wirklich genau darüber nachdenken, welches Mittel ist wie erfolgreich. Aber man muss darüber nachdenken und man muss auch, wenn man den Eindruck hat, es gibt Waffen, es gibt die Anerkennung von Palästina und es gibt die Handelsbeziehungen, das sind die drei Möglichkeiten, man muss auch dann das tun.
Ich finde es merkwürdig zu sagen, deine Antwort war vorhin, ist es beides. Also da ändert sich was, da ändert sich aber auch nichts. Ich würde sagen, das ist schon so ein sehr starker Strain im Wind, was wir jetzt gerade merken. Und der Wind weht kälter und viel schärfer. Einfach nur mal kurz, was Friedrich Merz gesagt hat. Wir haben das noch gar nicht zitiert. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Das ist schon eine ziemlich deutliche Aussage, würde ich sagen. Weitaus deutlicher als das, was man von Vorgänger Olaf Scholz gehört hat, der auch in anderen Konflikten dazu geneigt hat, keine klaren Aussagen zu treffen, wie wir wissen. Ich finde, das ist schon eine andere Tonlage. Was mir auffiel, ist so ein bisschen untergegangen, Felix Klein, der immer sehr stark darauf bedacht ist.
Der Antisemitismusbeauftragte genau. der Bundesregierung, kurz ja. zur Erklärung.
Danke für den Einwurf, Sabine ist korrekt, wir müssen das ja auch mal sagen. Der ja sich immer zu Wort meldet, nicht wegen der Ostkonflikt, aber wegen Antisemitismus, der auf Israel bezogen ist, hat jetzt nochmal gesagt, auch dieser Begriff der Staatsräson, der ja auch immer gerne falsch benutzt wird, müsse man mal jetzt mal genauer definieren. Weil die Politik, die gerade von der israelischen Regierung in Gaza gemacht wird, sicher nicht dazu runterfallen würde, dass man damit solidarisch sein müsse. Da hat er ja auch völlig recht. Dann nun mal ganz kurz zu diesem Beispiel, ne, mit diesen Orangen. Ich finde, wenn man sich die Sachen genauer anguckt, dann wird, weil du auch gefragt hast, Lisa, was nützt denn jetzt so? Wenn man genauer hinguckt, dann werden diese vermeintlich so einfachen Dinge plötzlich aber sehr kompliziert. Weil natürlich kann man sagen, wir kaufen jetzt keine Orange mehr aus der Westbank.
Es ging um die Kennzeichnungspflicht. Ja. Es ging nicht um Einfuhrverbot.
Ja, aber ich meine, die Absicht ist ja, dass die Menschen dazu animiert werden sollen, diese Orangen aus der Westbank nicht mehr zu kaufen, weil die von dort kommen.
Nee, das ist Konsumentensouveränität. Die sollen wissen, was sie kaufen. Darum ging's.
Ja, aber doch nur im Hinterkopf habend, dass sie damit ökonomischen Druck ausüben können auf irgendwelche Siedler. Also das kann man ja auch machen. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es irgendwie völliger Unsinn wäre, sowas generell zu fordern. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es doch unsinnig. Weil wenn du Leute fragst, die sich mit der Westbank ein bisschen auskennen, dann sagen die, sehr oft sind die Unternehmen, die dort auch zum Teil jüdische Inhaber haben, sind gut funktionierende Betriebe, die sehr oft sehr demokratisch organisiert sind, die zum Teil palästinensische Arbeiterinnen und Arbeiter haben. Und wenn du den Palästinensern in der Westbank was Gutes tun willst, sollst du vielleicht nicht gerade Orangen von so einem Unternehmen boykottieren. Nur mal kurz einzuwerfen, wie kompliziert es werden kann.
Ja,
so,
jetzt haben wir, wartet mal
ein
ganz
Argument.
Kurz. Wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir müssen das irgendwie, du willst noch mal was zu den Orangen sagen,
also
Stefan,
meine,
wahrscheinlich.
Die EU sollte nicht
die Orangen.
In Palästina hergestellte Orangen als israelische verkaufen. Das ist doch irgendwie trivial, oder? Also, und ich glaube, da gibt es Bewegung. Und zum Glück endlich.
Lisa.
Ich musste auch einmal kurz widersprechen, Ulrich, wegen den Orangen und den Unternehmenssiedlungen. Natürlich ist es so, dass sie auch Arbeitsplätze für Palästinenser stellen und dass sie tendenziell wahrscheinlich auch besser bezahlt sind als vergleichbare Arbeitsplätze auf palästinensischen Feldern. Aber wenn wir beim Beispiel Orangen bleiben wollen, weil das ist eigentlich kein schlechtes Beispiel. Du hast Spritzmittel, mit denen diese Orangen behandelt werden. Du hast aber in dem ganzen Westjordanland keine vernünftige Abwasserversorgung. Und dieses ganze Abwasser, übrigens auch der Siedlungen, das läuft da fröhlich vor sich hin und durch die Landschaft. Und irgendwann kommt das dann in Israel an und die reinigen das. Und dann stellen sie es der palästinensischen Autonomiebehörde in Rechnung. Und die streiten sich dann wieder darum, wie viel Wasser kommt von den Palästinensern, wie viel Wasser kommt von den Siedlern, wie viel müssen sie bezahlen, wie viel dürfen die Israelis ihnen von den Steuereinnahmen, die nämlich Israel verwaltet für die palästinensische Autonomiebehörde, abziehen und so weiter und so fort. Das klingt alles nach völligen Details und viel zu kleinteilig, aber im Endeffekt sieht man daran ja viel. Zum Beispiel dieses Thema Abwasser, deutsche Entwicklungshilfe. Ich habe vor anderthalb Jahren vielleicht war das eine Kläranlage besucht in der Nähe von Salfit. Die sollte ausgebaut werden. die GIZ ist da dabei, die KfW ist da dabei. Und es war aber nicht möglich, diesen Ausbau zu managen, zumindest Stand jetzt, weil Israel, der Staat, sich dagegen sperrt. Und die Diskussion ist ja immer, ist das im Gebiet A, B oder C, was dann darauf Einfluss hat, wer dieses Gebiet verwaltet, wer diese Entscheidungen trifft. Und das sind zum Beispiel so Punkte, wo man im Kleinen schon viel früher hätte viel härter ansetzen können. Und man hat es aber zumindest meines Wissens nach nicht getan. Dass Israel den Bau einer Kläranlage verweigert, die total wichtig ist für die Menschen in diesem Gebiet rund um Salfit. Und dass der deutsche Staat oder seine Entwicklungshilfebehörden am Ende nicht viel tun können, außer zu sagen, das finden wir nicht in Ordnung. Das ist einfach schade.
Ist jetzt aber ein anderes, da sind wir auf einer anderen Ebene jetzt, ja?
Genau, deswegen also, meine ich, es ist sehr kleinteilig jetzt.
Ja, aber nee, bei mir ging es einfach, das ist einfach eine Frage von Ökonomie. Also willst du, dass den Leuten dort gut geht oder nicht? Und dann ist halt immer die Frage, ob so Boykottaktionen, das ist meine einzige Frage, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist.
Gut, das ist eine sehr, sehr, sehr grundsätzliche Frage, aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal zur deutschen Politik kommen. Aber sag nochmal einmal, Stefan, aber kurz, bitte.
Nee, ist in Ordnung.
Du hattest ja unterschiedliche Sachen jetzt nochmal angesprochen, Uli. Einmal mit den Äußerungen von Merz und dann dieses Zitat von Felix Klein zur deutschen Staatsräson. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei Friedrich Merz. Das war ja nicht nur das eine Zitat. Der hat wirklich am Montag bemerkenswerte Dinge gesagt. Der hat ja auch gesagt, ich habe mir auch dieses Zitat, was du gerade schon, steht hier auch auf meinem Zettel, aber auch, wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, dann muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen. Also das sind schon ziemlich klare Worte, die man irgendwie sich von Merz oder überhaupt aus der CDU echt nicht hat vorstellen können. Wie bewertet ihr das denn? Passiert da jetzt was? Verändert sich da wirklich was oder ist es reine Rhetorik?
Naja, das ist genau die Frage. Also ich glaube auch, dass es nicht nur ein Rhetorikwechsel ist, sondern ich glaube vorher die Linie der Union hat der Armin Laschet definiert. Er hat gesagt, also Hilfslieferungen müssen unbedingt rein. Das darf nicht sein. Man darf nicht mit Hunger Politik machen, das ist Kriegsvölkerrecht. Aber der Krieg, den Israel in Gaza führt, ist legitim wegen dem 7. Oktober. Es ist eine Verteidigung. Und offensichtlich ist, also diese Linie scheint zusammengebrochen zu sein, weil es offensichtlich ist, dass es kein Verteidigungskrieg ist, der Sicherheit Israels nützt.
Ja, nicht mehr ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, nicht mehr. Das mag sein, dass am Anfang, da können wir drüber streiten, aber es ist nicht mehr. Und das ist jetzt bei Friedrich Merz offenbar angekommen und das auch bei Felix Klein hat offensichtlich, wie man diesem Interview entnehmen konnte, als Mitglied der Bundesregierung verstanden, dass Hunger kein Mittel von Kriegsführung sein darf. Das sind erfreuliche Erkenntnisfortschritte. Felix Klein hatte ja kürzlich, als Trump seine Gaza-Idee da vorgestellt hatte, das noch als einen interessanten, disruptiven Vorschlag gewürdigt. Also auch da.
Ja gut, er hat es aber eingeordnet jetzt, ne? Er hat das schon eingeordnet.
Es gibt auch in der Bund.
Dass er nicht dafür war, die zu verschreiben.
Aber man muss schon sagen, dass es auch bei Felix Klein jetzt wirklich einen ziemlichen Switch gab, ne? Absolut, also da können wir uns vielleicht drauf einigen.
Ja, genau. Ich finde es schon wichtig, es auch festzuhalten und nicht gleich zu sagen, das heißt irgendwie nichts. So kommt mir das so ein bisschen rüber.
Das ist halt die Frage.
Erkenntnisfortschritte sind immer begrüßenswert. Aber trotzdem, die Frage, Sabine, war ja, bedeutet das was oder bedeutet es nichts? Und wenn es dabei bleibt, man hat einmal die Fahne hochgezogen und gesagt, also wir haben jetzt protestiert und dann holen wir die Fahne wieder runter, dann ändert sich natürlich nichts. Und die deutsche Rolle, man muss ernsthaft jetzt über die deutsche Rolle nachdenken. Und ist die deutsche Rolle noch immer in der EU, immer alles zu blockieren? Ich würde sagen, wenn Merz das ernst meint, nein. Dann muss Deutschland seine Haltung da auch ändern. Und man muss in eine Diskussion kommen, jetzt, welche politischen Druckmittel, Drohungen wirksam sein können und welche nicht.
Lisa. Ja.
Aber nur ein Satz, allein dieses Statement hat ja schon eine Wirkung gehabt. Also man hat bisher nicht gehört, dass Ron Prosor gesagt hat, wir hören der deutschen Regierung zu, was diese Frage angeht. Das war seine Antwort.
Der israelische Botschafter
in Deutschland. Das nur als kleiner Einwurf nochmal dazu.
Ich denke, was du meintest, Erkenntnisgewinn, Stefan, das ist ein gutes Stichwort. Und auch als du sagtest, nicht mehr, Ulrich, der Krieg von heute ist nicht mehr der Krieg, der am 8. Oktober war. Und die israelische Regierung ist heute nicht mehr die, die sie am 6. Oktober 2023 war. Und es ist auch nicht mehr das Israel, das es noch vor 2022 im November, als jetzt diese Regierung ins Amt kam, war. es geht quasi über den Krieg hinaus, dass sich zumindest die israelische Regierung verändert hat und dass sie das Land auch mit sich zieht. Dieser Justizumbau war ja das beherrschende Thema vor dem 7. Oktober. Der schreitet weiter voran, das ist überhaupt nicht gekippt. Genauso der Siedlungsbau schreitet weiter massiv voran. Ich glaube, 2024 war eins der Jahre, in dem am meisten Siedlungen seit vieler, vieler Zeit genehmigt worden sind. Die Gewalt im Westjordanland von Siedlern gegen palästinensische Dörfer steigt massiv an. 2024 war dafür ein absolutes Rekordjahr. Und summa summarum muss man, glaube ich, reflektieren, nicht nur der Krieg ändert sich, sondern das ganze Land verändert sich. Es verändert sich auch auf der Bevölkerungsebene. Die ultraorthodoxe oder die Haredi-Gemeinde hat mehr Kinder, wächst immer stärker. Das ist so eine Gruppierung, die man auch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, weil man dieses Bild hat von Israel als Tel Aviv und Strand und Kirchen und schön. Und die ziehen aber natürlich auch das Land in eine total konservative Richtung. Das geht ja schon los jetzt bei dieser Diskussion um den Militärdienst. Junge Haredim möchten nicht mit Frauen in einer Einheit dienen. Das finden wir normalerweise aus unserem europäischen Sichtpunkt ganz, ganz schwierig. Und diese Tendenz gibt es ganz viel. Und diese sich verändernden Verhältnisse müssen reflektiert werden.
Ich würde jetzt gerne, wir laufen ja hier zeitmäßig in die Zielgerade ein, nochmal die Frage an euch stellen, was würdet ihr denn denken, was Deutschland tun sollte? In dieser besonderen historischen Verantwortung natürlich einerseits und mit Blick auf das, was da passiert und auf das veränderte Land, die veränderte Gesellschaft, den veränderten Staat, die veränderte Regierung in Israel. Was für Möglichkeiten gibt's denn? Und was wäre wünschenswert?
Ich möchte noch vorher ganz kurz sagen, dass man nicht vergessen darf an der Stelle, dass auch die Palästinenser natürlich eine Agenda haben und dass trotz dieser Dominanz, die Israel einfach momentan hat, dass die auch immer noch befähigt sind, Entscheidungen zu treffen. Und ich denke zum Beispiel, dass es ein großer Fehler der Hamas ist, dass sie weiterhin bestehen darauf, dass sie ihre Waffen behalten wollen. Und de facto tun sie das, auch wenn es immer wieder andere Äußerungen dazu gibt oder das in den Medien anders reflektiert wird. Aber de facto ist das so, dass sie sich auch weigern, die Kontrolle tatsächlich abzugeben, dass sie sich weigern, so wie es die PLO vor vielen Jahren einmal tat, auszuziehen aus diesem Gebiet und nach Tunesien zu gehen oder wohin auch immer. Auch von dieser Seite ist überhaupt keine Bereitschaft da, wirklich in die Verhandlungen zu gehen. Und deswegen wird auch dieses Waffenruhe-Geiselabkommen nichts, weil der zentrale Punkt immer noch ungeklärt ist, nämlich bleibt die Hamas an der Macht oder bleibt sie eben nicht an der Macht. Und auch dieser ganze Überbau darum herum, wie die arabischen Staaten agieren, wie Katar agiert, wie die Ägypten agiert, auch da, glaube ich, müsste man einfach Druck aufbauen, nicht nur auf Israel, sondern auch auf die anderen Parteien in diesem Konflikt. Und auch das passiert aber, finde ich, äußerst eingeschränkt.
Ja, ich meine, wenn ich die Arabische Liga da, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es ja einfach da so einen Attentismus, ne? Also sie machen einfach gar nichts.
Ja,
es gibt
genau.
auch keine Unterstützung für die Hamas, aber es gibt im Grunde genommen nichts. Das ist auch kein ganz neues Bild, das gibt es ja schon sehr lange. Die Frage, Sabine, war ja, was Deutschland tun kann. Es ist ein kompliziertes Thema, glaube ich. Aber so wie Uli das vorhin gesagt hatte, glaube ich, die Beschreibung der politischen Landschaft in Israel ist eine differenzierte Landschaft. Ja, es gibt diese traditionalistischen Tendenzen, die Lisa beschrieben hat, aber es gibt sozusagen noch einen Resonanzraum, glaube ich, für Dinge, die Deutschland oder Europa tun kann. Also eins ist, Deutschland liefert ja eigentlich keine Waffen in Spannungsgebiete, macht aber bei Israel immer eine Ausnahme. Weil das der israelische Sicherheitsdienst und weil das dort die israelische Sicherheit deutsche Staatsversorgung ist. Und da ist die Frage, ist das unter diesen Verhältnissen haltbar? Ich würde sagen, nein. Man kann damit drohen. Also man muss wissen, deutsche Waffen sind nicht essentiell für Israel. Israel
genau,
hat eine sehr vitale Waffenindustrie und ist abhängig von den USA. Also man muss um die begrenzte Reichweite wissen, wenn man das zur Forderung macht. Das muss man also wissen. Und ich halte es aber trotzdem für richtig, weil Israel wahrscheinlich Kriegsverbrechen begeht und die Frage ist, ob Deutschland Militär das Kriegsverbrechen begeht, unterstützen will mit Waffen. Da würde ich sagen, nein. Und da wäre es klug, meiner Ansicht nach, das zu konditionieren und zu sagen, also nicht, wir liefern keine Waffen mehr, sondern wir tun das bis zu dem Zeitpunkt X, wo es also eine Lösung dieses Konfliktes gibt. Weil ansonsten Israels Sicherheit ist eben für Deutschland ein wichtiger Punkt. Dito kann man das für die Anerkennung Palästinas formulieren. Das ist ja, es gibt viele europäische Staaten, die Palästina diplomatisch anerkannt haben. Deutschland tut das nicht. Und auch das könnte man in Aussicht stellen und adressieren an die israelische Regierung, dass man das aber tun wird, falls in Gaza zum Beispiel es keine produktive Rolle Israels gibt. Das sind Sachen, die man überlegen kann, die kann man hier so mal sagen, die müssen aber diplomatisch vorbereitet werden. Das ist auch, geht auch nicht um Deutschland, sondern es geht immer um die EU. Aber Deutschland muss, wenn es irgendwie seine Glaubwürdigkeit behalten will, weg von dieser Rolle, immer der politische Bodyguard Israels zu sein, in dieser Entwicklung, gerade eingedenk dessen, wie sich Israel politisch im Moment entwickelt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist und dass das Argument Staatsräson, das ist immer das ultimative Argument, das sollte man auch nochmal überdenken. Sollte es nicht besser, deutsche Staatsräson zu sein, dass Deutschland gewissermaßen sich das anstrebt, ein friedliches Zusammenleben von jüdischen und palästinensischen Menschen und nicht das Existenzrecht Israels als jüdischem Staat. Das würde ich für eine produktivere Formel halten.
Ja, das ist lustig, weil genau das kam ja als ungefähr der nächste Satz in Angela Merkels Rede. Ich finde es immer interessant, wie diese Staatsräson so wirklich nicht korrekt übersetzt wird mit bedingungslose Solidarität. Das ist so ein Trick, den machen Leute in der Publizistik sehr gerne in so Nebensätzen in ihren Kommentaren. Was sagte dann Angela Merkel kurz nach diesem Satz, was die Staatsräson ist? Jede Bundesregierung, jeder Bundeskanzler vor mir war in der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Ja? Historische Verantwortung für die Sicherheit Israels verpflichtet. Man ist der historischen Verantwortung verpflichtet. Diese historische Verantwortung ist Teil der Staatsräson meines Landes. Und kurz danach, genau das, was du forderst, Deutschland tritt entschieden für die Vision von zwei Staaten in sicheren Grenzen und in Frieden ein, für das jüdische Volk in Israel und das palästinensische in Palästina. Das ist seit 1973 Politik in Deutschland. Und noch was kurz was anderes. Ja, aber das kann man alles fordern, zu sagen, die Anerkennung, ne? Die Spanier haben es jetzt gemacht, die Norweger haben es gemacht. Ist aber schon interessant, wenn man dann hinguckt, der norwegische Außenminister Espen Barth Eide heißt er, kommt zu dem begeistert klugen Schluss, dass eine Zwei-Staaten-Lösung diesen Konflikt nur beenden kann und eine Normalisierung der Beziehung der arabischen Staaten mit Israel herbeiführen. Ja, das wissen wir schon sehr lange, aber dann muss man schon auch noch mal kurz im Kopf haben, warum gibt es diesen Krieg jetzt eigentlich gerade? Was war die Ursache von dem Krieg? Das war, dass Hamas den Abraham-Akkord, also die Vereinbarung von Israel mit seinen Nachbarn, unterminieren wollte. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier immer noch sitzen. Oder vielleicht nicht der einzige Grund, aber der Anlass. Und das muss man schon im Kopf irgendwie behalten.
Nee, jetzt ist Lisa dran.
Streng durchregiert. Ich glaube, es ist sehr, sehr richtig, auch wenn man nochmal Bezug nimmt auf Angela Merkels Rede damals, dass die Sicherheit der Israelis konditional ist zur Sicherheit der Palästinenser und auch umgekehrt. Und ich weiß, beide Seiten sehen das oft ganz anders oder finden das total übertrieben. Und am Ende ist es aber so. Und dass der Clou oft ist, Leute müssen was zu verlieren haben. Das sieht man einerseits jetzt in Gaza, wenn ich in den sozialen Medien Videos sehe, wo Leute ihr Leben vor diesem Krieg teilen und wie es jetzt aussieht. Und das sind natürlich bestimmte Leute, die das tun, denen es vorher vielleicht recht gut ging. Aber dennoch sieht man natürlich diesen unfassbaren Unterschied, den der 7. Oktober und der Hamas-Überfall auch in deren Leben ausgelöst hat. Und man sieht das, finde ich, auch sehr stark im Westjordanland. Ramallah ist natürlich ganz anders als andere Orte. Und das liegt unter anderem meiner Meinung auch daran, dass sie einfach sehr viel mehr zu verlieren haben. Die Leute haben ein Leben, viele haben in Israel gearbeitet vor dem 7. Oktober. Es gibt die Autonomiebehörde, die zumindest gewisse Services bereitstellt. Und natürlich will ich diese Besatzung, die im Westjordanland auch so sehr spürbar ist, wenn man sich dort bewegt, nicht in Abrede stellen. Aber dennoch kann man ein Leben führen, ne, indem man einen Beruf ergreift und heiratet und Kinder bekommt und so weiter und so fort. Und man sieht das doch auch an der arabischen Bevölkerung in Israel. Die sind auch Palästinenser zu sehr großen Teilen und die leben dort aber auch quasi nicht diskriminierungsfrei immer, aber sie leben dort als Teil dieser Gesellschaft und dieses Zusammenleben ist möglich, weil erstens sie was zu verlieren haben und zweitens aber auch, weil man ihnen ja auch entgegenkommt zu gewissen Teilen. So, und diese, man kann immer noch negativer werden, ne? Man kann die Mauer noch höher bauen und man kann noch mehr mit Gewalt gegeneinander vorgehen, noch mehr Terrorangriffe, noch mehr Militäraktionen im Westjordanland etc. pp. Man kann diese Eskalationsspirale unendlich weiter treiben oder man macht eben das Gegenteil. Und ich glaube, es wäre sehr förderlich für die europäische Politik, wenn man sich eben diesem Gegenteil verschreibt und wenn man schaut, was können wir denn wirklich aktiv tun, um das zu befördern, dass es diese Aussöhnung gibt und diesen Frieden.
Ich glaube, das war ja aber doch weitenteils auch die deutsche Politik, Uli, da gebe ich dir recht. Natürlich hat die deutsche Politik, das, der eine große Teil ist die Staatsräson Israel und die Sicherheit Israel, das andere war immer die Finanzierung palästinensischer NGOs. Das ist ja mal parallel passiert. Das Dilemma, vor dem die deutsche Politik und der Trümmerhaufen, vor dem die deutsche Außenpolitik aber jetzt steht, ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich nicht mehr existiert, seit die Netanjahu und die israelische Rechte definitiv gesagt hat, das ist keine Option mehr. Und seitdem gibt es eben diese Verschärfung, genau das, was du gerade beschrieben hast, Lisa, es gibt nur noch das Nullsummenspiel, die oder wir. Und das ist ja die entsetzliche Logik, in der sich alles bewegt.
Dieser Prozess geht ja schon sehr lange, ne? Also der Siedlungsbau, den gibt es seit irgendwie 50 Jahren und die Intensivierung dieses Siedlungsbaus gibt es auch schon seit vielen Jahren. Und dass man in zum Beispiel Ariel eine Siedlung jetzt eine Universität hat, die auch Kooperationen mit Universitäten hier hatte, das ist auch schon länger so. Und das meinte ich vorhin auch, dieser Prozess, den hat man verschlafen, da irgendwann mal sich die Bremse irgendwie zu ziehen, wie auch immer das dann aussehen soll. Und wie du sagst, dieses Dilemma, der Trümmerhaufen, ein palästinensischer Staat ist de facto gerade nicht mehr möglich. Da muss man reingehen, das muss man irgendwie versuchen, zumindest sich da zu stellen. Auch seiner eigenen Vergangenheit, seiner Untätigkeit und da irgendwas zu unternehmen.
Okay, wir könnten hier noch ziemlich lange weiter diskutieren. Wir müssen jetzt hier mal einen Punkt machen, weil wir die Zeit eigentlich schon gerissen haben. Das war der Bundestalk. Danke euch dreien für dieses angeregte Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Danke auch an Laura Wersek für die Redaktion und an Daniel Fromm für die Produktion dieses Podcasts. Lob, Kritik und Anregungen wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Wir lesen tatsächlich alles, auch wenn wir es nicht immer schaffen, auf alles zu antworten. Und wir freuen uns, wenn ihr den Bundestalk liked und abonniert und weiterempfehlt. Und wenn ihr etwas Geld übrig habt, lasst das gerne via Taz zahl ich da. Der Podcast kann zwar umsonst gehört werden, aber bezahlt werden muss er natürlich trotzdem. Guter Journalismus kostet nun mal Geld. So, das war's für heute. Bis kommende Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.